nun über das Wort. So bereite dich und begegne deinem Gott. Was bedeutet das nun, begegne deinem Gott? Mache dich bereit und begegne deinem Gott. In der hebräischen Sprache bedeutet, begegne deinem Gott. Ich habe es nicht hier. Naomi, kannst du laufen? Es ist aufgeschrieben, ein kleines Blatt. Begegne in Hebräisch. Die konnte gut laufen als Kind. Und darum sage ich, laufe mal. Aber wenn sie schon 4, 5 Kinder gehabt hat, kann sie wohl nicht mehr so schnell laufen. Ich möchte mit dem Wort begegne beginnen und darüber reden. Es ist gut, dem Herrn zu gehorchen. Billy Graham war sehr erschöpft, krank und konnte eigentlich nicht weiter. Da klopfte es an die Tür. Und dann ging die Person hin. Und die Person sagte, könnte ich ein Gespräch haben mit Billy Graham? Und die Person ging zu ihm und sagte, könntest du der Person sagen, ich fühle mich so gut, ich ruhe gerade aus, kann sie morgen wiederkommen? Und der Mann war sehr freundlich. Und er hat gesagt, gern. Und ist weg. Und als die Person weg ist, hört er, dass das war der Präsident Amerikas, Kennedy. Der war bei der Tür. Und der wollte mit Billy Graham sprechen. Aber er war zu erschöpft und sagte, nein, er könnte nicht, komm morgen. Und als er weg ist, musste er dann unterwegs gehen und da wurde er erschossen auf Attentat. Das war das Ende seines Lebens. Vor dem Ende seines Lebens, als er erschossen wurde, wollte Billy Graham sehen. Er sagte, ich muss mit dir sprechen. Billy Graham sagt, wochenlang, monatelang war er in großer Not. In großer Not. Es hat ihn geplagt. Und auf Englisch sagt man haunted. Wenn du gehaunted wirst, wirst du sogar von bösen Geistern geplagt. Er sagt, das konnte er nicht leicht überleben. So können uns Sachen verloren gehen. Ich bin zu sehr erschöpft, ich kann nicht mehr. Ein gläubiger Pfarrer hatte einen Sohn, kleinen Sohn. Und jeden Sonntagnachmittag ging er in die Straßen herum und zerteilte Traktate. Und dann eines Sonntags war es sehr kalt und es regnete. Und der Junge kam und sagte: Papa, bist du noch nicht bereit? Wir müssen ja die Menschen Traktate geben. Er sagt: Mein Kind, es regnet und es ist zu kalt. Das können wir jetzt nicht tun. Er sagt: Aber Papa, was von den Menschen? Ja, ich kann nicht. Da sagt der kleine Sohn: Dann tue ich es, Papa. Und dann ist der kleine Bursche losgegangen und hat es getan. Und sein Vater, wegen der Kälte und des Regens, ist zurückgeblieben. Er sagte dem Sohn: Aber bleibe nicht zu lange weg. Und der Sohn ging. Und da war niemand auf der Straße. Es regnete und war kalt. Schlussendlich ging er in ein Hochhaus und drückte einen Knopf. Aber keine Reaktion. Dann hat er immer wieder gedrückt. Keine Reaktion. Dann hat er an die Tür geschlagen. Und nach einiger Zeit hört er, dass jemand kommt. Und als die Person kommt, öffnet sie eine alte Frau die Tür so etwas. Und sie sagt: Ja, kleiner Bub, kleiner Junge, was möchtest du? Ich möchte Ihnen dieses geben, dass Sie das lesen können. Und dann ging sie weg, schloss sie die Tür und der Junge ging weg. Am nächsten Sonntag, da war die Adresse unten aufs Traktat geschrieben. Nächsten Sonntag im Gottesdienst ist diese alte Frau dort. Und da erzählt sie. Sie sagt: Es klopft an meine Tür. Und dann schlug die Person an meine Tür. Und ich sage: Was ist denn da bloß los? Dann habe ich die Tür so etwas geöffnet. Und da war da ein kleiner Engel. Da sitzt er mit seinen weißen Haaren und hat mir dieses Papier gegeben. Es hat lange genommen, bis ich dahin kam, denn ich stand auf einem Stuhl und band den Strick um meinen Hals. Ich wollte mich das Leben nehmen. Und als ich mit dem Strick beschäftigt war, klopfte es an meine Tür. Aber ich war dort beschäftigt. Und dann schlug es an die Tür. Und ich sagte: Wer ist dieses Wohl, der jetzt in dieser Stunde zu mir kommt? Und als ich die Tür öffnete, fand ich diesen kleinen Engel. Ich habe das gelesen und das getan. Darum bin ich hier im Gottesdienst. Der Vater war der Prediger. Und da ist die Frau gerettet worden durch den kleinen Jungen. So können kleine Kinder uns auch beschämen. Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Was bedeutet nun das Wort begegnen? In der griechischen Sprache ist es eine der schönsten hebräischen Worte. Eine der schönsten hebräischen Worte. Mit der herrlichsten Bedeutung. Hat wunderbare Bedeutungen. Dieses eine Wort, begegnen. Zuerst heißt es gerufen. Von Gott gerufen. Gott ruft dich. Und wenn du dich aufmachst, will er dir einen Namen geben. Weil du seinen Ruf gefolgt bist. Wer sich nicht aufmacht, Gott zu begegnen, dem geht vieles verloren. Die zweite Bedeutung dieses Wortes ist geladen zum Mahl. Gott hat ein Mahl für dich bereit und er lädt dich dazu ein, zu diesem Mahl. Die dritte Bedeutung, er will dir Frieden anbieten. Er will dich nennen, einen anderen Namen geben, wie er es genannt hat. Es werde Licht. Das will Gott mit dir tun, wenn er sagt, mache dich auf und begegne deinem Gott. Bedeutet es alles dieses Wunderbare. Das Wort finden wir in Genesis, 1. Mose 1, Vers 5. Und Gott nannte das Licht. Es wurde Licht. Noch eine Bedeutung. Berufen. Komme, weil er dich berufen hat. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Kontakt aufzunehmen. Gott will Kontakt aufnehmen mit dir. Ist das nicht wunderbar? Er will Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dann Kontakt aufnehmen. Jetzt könnte ich aufhören. Mache dich bereit und begegne deinem Gott. Und welch eine Begegnung ist das? Wo die Finsternis Licht wird. Wo er dich beruft. Wo er deine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er will Kontakt mit dir machen, aufnehmen. Ist das Wort begegnen? Mache dich auf, Israel, deinem Gott zu begegnen. Der Himmel steht vor der Tür. Aber du Narr, wenn du die Hölle bist, willst, dann geh zur Hölle. Aber seid ihr gereuen in alle Ewigkeit. Vor einigen Jahren war ein Schweizer bei uns. Und der hat auch ein Buch geschrieben. Wir sind mit ihm etwas herumgefahren. Und in dem Buch, das er mir gab, steht eine wunderbare Geschichte. Er sagt, er war mit einem Freund. Und dann saßen wir dort und sagten, da kommt Rauch aus dem Haus, sagte sein Freund. Sie sprangen ins Auto und rasten in die Richtung des brennenden Hauses, das sie aus der Ferne gesehen haben. Tatsächlich kamen die Rauchwolken aus dem Dach. Das Haus sah verlassen aus. Wir durften keine Zeit verlieren. Wir drangen in das Haus ein und dann ins Wohnzimmer. Die Wohneinrichtung war wunderschön, geradezu traumhaft. Kristallgläser glitzerten auf dem Tisch. Der mit sauberem, prachtvollen Geschirr gedeckt war. Der Boden war mit den teuersten original-orientalischen Teppichen ausgelegt. Wir schrien, hallo, ist jemand hier im Haus? Keine Antwort. Wir eilten von einem Zimmer ins andere und dann in die Küche. Der Lärm der tosenden Flammen über uns kam immer lauter und wurde immer lauter. Dachziegel flogen vom Dach. Da war nur noch eine Tür zu öffnen. Ich stieß sie auf und keuchte. Die ganze Familie saß gefesselt vor ihrem Fernseher, ohne zu bemerken, dass der ganze obere Stockwerk ihres großartigen Hauses in Flammen stand. Verzweifelt versuchten wir zu retten. Was wir noch retten konnten, trugen die wertvollsten Sachen aus dem brennenden Haus in einen in der Nähe stehenden Schuppen. Endlich traf die Feuerwehr ein und löschte das Feuer. Und wir fuhren wieder nach Haus. Dann schreibt er weiter. Was hatte mir die Vollmacht gegeben, in dieses Haus mit Gewalt einzudringen? Ich klingelte nicht, sondern ging einfach hinein und begann, alles Wertvolle hinauszutragen. Warum sollte ich das Recht haben, in diese feinen, exquisiten Räumen einzudrängen und die kostbarsten Teppiche hinauszutragen? Die Tatsache, dass ich wusste, dass ich in den nächsten paar Minuten all diese kostbaren Dinge den Flammen ausgeliefert sind und in Asche verwandelt werden. Das Wissen, dass das Leben dieser Menschen in Gefahr war, gab mir das Recht, das Fernsehkabel aus der Wand zu ziehen und zu schreien, Schnell, steht auf. Verzichtet auf euer Lieblingsfernsehprogramm und rettet noch, was zu retten ist. Genauso wissen wir, die Kinder Gottes, was die Zukunft uns bereithält. Gott hat es uns in seinem heiligen Wort offenbart. Wir leben für alle Ewigkeit und wir haben das Recht, es den Menschen um uns herum zu sagen. Du hast die Vollmacht und die Pflicht, die Menschen vor der bedrohenden Gefahr zu warnen. Letztendlich sagt uns Gottes Wort in Ezekiel 3, 18, wenn du den Bösen nicht warnst, wird sein Blut von deiner Hand gefordert. Da war die reiche Familie ganz ahnungslos, lebten sie dahin und erfassten nicht, dass ihr Haus brennte und dass die Möglichkeit bestand, dass auch sie verbrennen würden und umkommen. Die ganze Familie saß gefesselt vor ihrem Fernseher, ohne zu bemerken, dass der ganze obere Stockwerk ihres großartigen Hauses in Flamme ist. Sie saßen gefesselt vor ihrem Fernseher. Lieben Freunde, vor was für einem Fernseher sitzen Sie? Das braucht kein richtigen Fernseher sein. Ich habe keinen Fernseher in meinem Haus. Aber das himmlische Fernseher will ich haben, mit Gott verbunden sein, zu hören, was er sagt. Sie waren wie gefesselt. Alles Schöne, Wunderbare, Verbrannte. Und sie saßen vor dem Fernseher. Gefesselt. Ohne irgendeine Not zu bemerken. Bei dem einen kann der Computer das sein. Erstaunlich, wie oft und wie viel der Mensch vor dem Computer sitzen kann, sogar Männer Gottes in Gänsefüßchen. Männer Gottes. Die sitzen vor dem Fernsehen. Ich habe schon manche Frauen gefragt, wo ist denn der Mann? Ja, er sitzt vorm Fernsehen. Hat er nichts Besseres zu tun? Die Welt geht verloren. Wir wissen, was die ewigen Seelen wert sind. Wir wissen, was Gottes Wort sagt. Und was in Hesekiel gesagt wird. Wenn du den Bösen nicht warnst, wird sein Blut von deiner Hand gefordert werden. In anderen Worten, du bist der Übeltäter, du bist der Mörderer, du hast ihn ermordet. Warum? Du saßt vor dem Fernsehen. Gibt es ein Fernsehen in deinem Leben, das dich gefesselt hält? Nun müssen wir uns etwas stille werden und uns selbst einmal prüfen. Gibt es einen Fernseher in deinem Leben, der dich gefesselt hält? Und wenn es noch ein Fernseh gibt, das dich gefesselt hält, was sollst du mit dem Fernseh machen? Was denkst du? Du, der du Gottes Wort gehört hast. Da sind Millionen Menschen um dich herum, die noch nie etwas von der Erlösung Jesu Christi gehört haben. Wir haben heute Morgen gesagt, der beste Weg ist, dein Leben zu ordnen mit ihnen. Denk darüber nach, als du Kind warst. Keine anderen Kinder, die du beleidigt, verletzt hast, mit denen du gezankt hast, als du größer wurdest, bei der Arbeit, mit deinem Chef, nichts falsch gemacht. Das ist, wo du beginnen kannst. Diese Millionen und Billionen Menschen fordert der Herr von uns. Wie wollen wir sie erreichen? Als der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond tat, wusste in 24 Stunden die ganze Menschheit davon. In 24 Stunden wusste die ganze Welt davon, dass der Mensch den Mond erreicht hat. Es sind jetzt circa 2000 Jahre, dass Gott Fleisch geworden ist und ist in diese Welt gekommen. Aber nur ein kleiner Prozentsatz weiß davon, dass der lebendige Schöpfer Himmels und der Erde gekommen ist in diese Welt und die Menschen wissen nichts davon. Und was tun wir? Wir sitzen vor unserem Fernseher. Du gehst mit deinem Fernseher in die Hölle. Hast du nichts Besseres zu tun? Solltest du nicht von dem gefesselt sein, dass Jesus Christus ist gekommen? Dass Gott ist Mensch geworden? Dass Gott sich dein Bruder nennt, dass du in die Gottesfamilie hineingepflanzt werden kannst und sollst. Gott will ein Mahl bereiten für dich, dass er dich aufnimmt in seine Familie. Und womit bist du beschäftigt? Was machst du die ganze Zeit? Es heißt, das Gesetz den Menschen einmal zu sterben, danach das Gericht. Gott hat in seine Heiligkeit geschworen. Und wenn du dem nicht treu bist und alles dieses, wenn er dir den Himmel, seine eigene Familie darstellt und sagt, wir nehmen dich auf in unsere Familie und du nimmst keine Notiz davon, dann verdienst du es, in die Hölle geworfen zu werden für alle Zeit und Ewigkeit. Wenn du das große Geschenk für Dreck achtest und es dir kein nicht von Bedeutung ist, nicht das Erste, das Größte, das Allerwertvollste, liebst du da, lässt du da liegen? Was ist dein Fernsehen? Ein Mann Gottes, Charles Sturt, der sagt, meine besten Mitarbeiter, die besten, die Feuer und Flamme sind fürs Evangelium, die werden stumpf, lau, den Tag, wenn sie geheiratet haben. Wenn du junges Mädchen heiratest und bist die Ursache der Lauheit deines Mannes und dass der nicht mehr so für Gott lebt, wie er das will, wehe, deine Hochzeit ist eine verfluchte Sache. Eine Frau vor vielen Jahren kam zu mir und sagte, Erlo, mein Mann, der wird lau. Jeden Tag kamen Menschen zu ihm in die Seelsorge, bis 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr nachts. Jeden Tag. Aber jetzt gehen die Tage vorbei und da kommt keine. Die Frau hat etwas Verstand gehabt. Und ihr Mann sagte neulich, wenn es nach meiner Frau ginge, wäre sie jeden Tag auf dieser Bahntour. Aber ich muss sie kehren, dass ich sie weghalte. Ob er das im Spaß sagte, aber wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, bei dem Gott, der geschworen hat, da sollte keiner unter uns sein, der stumpf wird. Und jede Frau sollte ihren Mann schärfen. In einigen Häusern sind die Messe sehr stumpf. Man kann fast darauf reiten. Die armen Gäste, die Fleisch bekommen, die versuchen, die Säge zu arbeiten, um das Fleisch zu beschneiden, zu schneiden. Das Messer muss scharf sein. Und am schärfsten müssen wir sein mit dem Evangelium. Da sollten wir nichts verloren gehen lassen. Mein Schwiegersohn war voller Freude heute Morgen. Er sagte, Papa, denk mal, dieser Deutsche, der hier war, ich fühlte mich gedrungen, gestern, dass ich ihn fragte, ob er schon sein Leben mit Gott ins Reine gemacht hat. Er sagte mir dann, was meinst du damit? Da sagte er, dass dein Leben bereinigt hast mit Gott. Wenn Sachen verkehrt gehen und der Arbeiter nicht so arbeitet, wie er will, und dann wirst du ärgerlich und verdrießlich, da sagte er, kein Problem, das werde ich den lieben Gott erklären. Ich werde es ihm gut erklären. So klug sind die Deutschen. Die können das tun. Und der Nico sagte, erklären? Da ist keine Zeit zum Erklären. Dann bist du vom Gericht. Und im Gericht und richtest du Gottes. Und er sagte, eines folgte nach dem anderen. Und er sagte, Nico, warum hast du nicht vor dem schon mit mir geredet? Er weinte, dieser harte Mann. Er sagt, im August komme ich sehr wahrscheinlich wieder. Ich bringe meine Frau mit. Die muss dieses auch hören. Und dann bekam er die Nachricht heute Morgen, dass er schon von Sisabantu weg musste, nach einem anderen Ort, um dort eine Maschine zu reparieren. Er sagte aber ganz gewiss, ich bringe meine Frau mit, die muss dies auch hören. Zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich solches höre. Und wir reden hier, mache dich bereit, deinen Gott zu begegnen. Er ist in Afrika, er weiß das nicht, das ist Naomis Mann. Und der sagt, hast du dein Leben schon mit Gott bereinigt? Ja, was bedeutet das? Das sind viele Sachen, die wir bereinigen müssen. Bei der Arbeit ist der eine vielleicht zu langsam, ist nicht treu, und dann verärgerst du dich oder schimpfst ihn. Sag du, das werde ich den lieben Gott ausführlich erklären. Und er sagte, das kannst du nicht. Da gibt es keine Zeit mehr zu sprechen. Du musst jetzt erklären. Du musst jetzt bekennen. Du musst dein Leben jetzt mit Gott in Ordnung machen. Und dann weinte er und sagte, sag mal, warum redest du nur heute zu mir über dieses? Ich bin schon einige Tage hier. Ich konnte die Lage nicht entziffern. Ich konnte es nicht erklären, was für Menschen ihr seid. Ich habe noch kein unfreundliches Wort gehört. Noch keiner hat jemand anders getadelt. Er sagt, ich wusste nicht, wo ich bin. Wie dieses zu erklären? So viele Menschen. Und einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich bin aber dir dankbar, dass du es mir jetzt gesagt hast. Ich gehe reich weg. Und heute Morgen kam die Nachricht von Deutschland, fliege heute schon zu dem nächsten Ort. Er sagte, Papa, wie glücklich bin ich, dass ich gehorsam war. Ich hatte gedacht, er bleibt noch bis Montag und sagt, ach, jetzt brauche ich noch nicht mit ihm reden. Ich werde erst am Samstag oder Sonntag oder wenn ich ihn zum Flughafen bringe, mit ihm darüber reden. Aber ich wurde gedrungen im Herzen, tu es jetzt. Tu es jetzt. Und wenn wir es nicht tun, wird dessen Blut von uns gefordert. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir an dem Blut schuldig sind. Wir haben, du hast das Blut vergossen. Du bist der Mörder. Du hättest das ihm sagen sollen. Und er wird sagen am Tage des Gerichts, Herr, dieser hat mir kein Wort davon gesagt. Dieser hat es mir nicht klar gemacht. Wie wird es sein an dem Tage, wenn wir Rechenschaft ablegen müssen? 2. Timotheus 4,2, predigt das Wort. Tritt dafür ein, sei es zu gelegener Zeit oder zur Unzeit. Strafe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Der Tag wird kommen, lieben Freunde, an dem wir unserem Schöpfer gegenüber stehen werden. die Rechenschaft ablegen müssen und Rechenschaft ablegen müssen. Ob wir seinen Anordnungen und Geboten gehorsam gewesen sind. In 1. Samuel 15 lesen wir, sagte Gott zu dem Samuel: Samuel, geht hin, schlaget die Amalekite. Sag es dem König Saul, soll die Amalekite schlagen und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat. Verschone sie nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Einige sagen, wie ist das nur möglich, um so grausam zu sein? Nein, hier geht es nicht über die Menschen, über die Kinder zu töten. Dies ist ein Bild von der Sünde. Die verschiedenen Sünden in deinem Leben. Töte alles, alle Amalekite. Sei es Fernseh, sei es Zorn, Ärger, Bitterkeit, Nachtragen. Töte es. Frauen und Kinder, Säuglinge, Ochsen und Schafe, Kamele und Esel. Töte es. Und der Mann hat es nicht getan. Und ein Amalekite, der rühmte sich und sagt, ich habe ihn getötet. Wenn du die Sünde nicht tötest, wird die Sünde dich töten. Wenn du nicht mit der Sünde abrechnest, wird sie mit dir abrechnen. Es sollen auch vor ihren Augen ihre Kinder zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Und Gott sagt an einer Stelle, nehme das Kind am Fuß, schwinge es herum und schlag es mit dem Kopf auf den Felsen. Zerschmette das Kind. Kann man so grausam sein? Nein, die Rede ist nicht vom Kind. Die Rede ist von deinen Göttern, von deinen Sünden. So drastisch sollst du mit der Sünde abrechnen in deinem Leben. Aber solche kleine Kinder, ich habe das schon oft gesehen, sogar weiße Frauen, die nichts mit Schwarzen zu tun haben wollen, aber wenn sie das Kind sehen, nehmen sie und Herzen, drücken das Kind am Herzen. Schwarze Kinder gegen Weiße möchten sie töten, finden aber ein weißes Kind und umarmen es und herzen es. Die kleinen Sünden sind die gefährlichsten. Achte darauf. Und in Hesekiel heißt es, wenn ich den Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warst, warnst ihn nicht und sagst ihm nicht, damit sich der Gottlose von seinem gottlosen Wesen hütet, damit er am Leben bleibt. So wird der Gottlose wegen seiner Sünde sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Das will Gott. Er sagt, eines will ich. Ich will das Blut von diesen Händen fordern. Weißt du das, dass Gott etwas will mit dir. Er will das Blut dieser Menschen von dir fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht von seinem gottlosen Wesen bekehrt, dann wird er um seine Sünde willen sterben. Aber du hast deine Seele gerettet. In 1928 wurde ein sehr interessanter Fall vors Gericht gebracht. Ein Mann, der auf einem Bootdeck umherging, rutschte plötzlich aus und fiel in das kalte Wasser, tiefe Wasser eines Ozeans. Er kam wieder hoch, schreiend und nach Luft schnappend, und tauchte dann wieder unter, offensichtlich in Lebensgefahr. Seine Freunde waren zu weit weg, um ihm heraushelfen zu können. Doch nicht weit davon entfernt saß ein junger Mann, sonnenbadend im Liegestuhl. Der verzweifelte Mann schrie: Ich kann nicht schwimmen. Der junge Mann, ein ausgezeichneter Schwimmer, drehte sich nur um und beobachtete ihn. Ertrinkend, wie er zappelte, unterging nach Luft schnappend und volle Panik wieder nach oben und dann für immer verschwand er. Die Familie des Ertrunkenen war so entsetzt über die herzlose Gleichgültigkeit dieses Mannes und brachte den Sonnenbad Ebnen vor Gericht. Doch sie verloren den Fall. Das Gericht entschied, dass der Mann am Deck keine rechtliche Verantwortung dem Ertrinkenden gegenüber hatte, um sein Leben zu retten. Wir sagen, wie schrecklich, herzlos und scheußlich hat sich dieser junge Mann verhalten. Und wir haben recht. Aber es ist weniger herzlos und hart, um zuzulassen, dass wir diejenigen, die uns täglich über den Weg laufen und auf den Weg zur Hölle eilen, ohne Warnungen vorüberziehen lassen. Wir müssen den Alarm treu und laut verkünden. In 1. Korinther 14 heißt es: Wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Wie sieht es aus in unserem Leben? Wie viele Seelen hast du schon gerettet? Ewige Seelen, die so wertvoll sind, dass eine Seele von größerem Wert ist als die ganze Welt mit all ihren Schätzen, Gold und Silber und was es ist. Eine Seele ist von größerem Wert. Was werden wir tun? Gott ist Mensch geworden wegen dieser Seele. Gott hat den Himmel verlassen, ist durch die Hölle gegangen, in die Hölle hinein, um dich herauszuholen. Und was ist dein Dank dafür? Kannst du keinen warnen, sagen? Ich habe in diesen Tagen gesagt, wie das Evangelium läuft in Afrika. Und wieso? Jede dritte Woche wird der Verbrecher gesagt: Gehe jetzt nach Haus und bereinige dein Leben. Gehe jetzt nach Haus und bereinige dein Leben. Die Jugendlichen von Cisabantu sind von der Regierung angestellt worden, Sie haben so viele Menschen in den Gefängnissen, dass sie nicht wissen, was mit ihnen zu tun. Darum freuen sie sich auch, wenn sie sie nach Sisabantu schicken können. Sie haben diese Menschen angestellt. Geht und sprecht mit den Gefangenen. Wenn da ein Mörder ist, geht mit ihnen zu den Verwandten des Toten und sagt ihnen, dies ist der, ihn gemordet hat. Und er bittet um Vergebung und Verzeihung. Und wenn der es annimmt, ist der Gefangene frei. Weil sie nicht mehr wissen, was zu tun mit ihnen. Weil der sitzt 20 Jahre, 30 Jahre im Gericht, kommt heraus. Und dann kommen die Verwandten von dem Ermordeten und töten ihn. Das wird dann immer schlimmer. Aber Wunder geschehen. Sie tun es natürlich auch, aber ihnen gelingt es nicht. Sie sagen, warum gelingt es euch? Wir haben nur eine Antwort. Gott ist im Regiment. Gott muss in der Sache sein. Sonst gelingt es nicht. Sie haben schon einige aus dem Gefängnis gelassen, weil der Verwandte sagte, ich vergib es ihm. Und er verlässt das Gefängnis und in der nächsten Woche tötet er jemand anders. Es ist herrlich und wunderbar, dass die südafrikanische Regierung in Tepache sitzt. Und dass sie solche Probleme haben. Und dass sie solche verdrehten Kinder haben, ungehorsame Kinder, und dass sie die nach Sisabantu bringen können. Und wenn die gerettet sind, sagen wir das Erste, nun geht ihr hin zu all denen, an die ihr euch versündigt habt, und macht Frieden mit ihnen. Und staunen die Eltern, gottlose Eltern, Kommunisten und bringen die Kinder in großen Autos und auch andere Kinder. Und so nimmt sich das zu. Wenn du Frieden machst mit einem Menschen, öffnest du ihm die Tür. Du bereitest dem Herrn den Weg, um die zu erreichen. Und die Eltern sagten, wir konnten nichts anfangen mit unseren Kindern. Die haben alles gestohlen im Haus und verkauft, um Drogen damit zu kaufen. Aber jetzt tun sie es nicht mehr. Jetzt sind sie gehorsam. Wer will das nicht haben? So läuft das Evangelium. Wir können der Welt das nicht in 24. beibringen, dass Jesus gestorben ist, wir erreichen sie nicht. Aber da ist ein Weg. An wie vielen Menschen hast du schon gesündigt? Wie viele warst du schon unfreundlich? Geh hin, mach mit ihnen recht. Und dann läuft das Feuer durchs Land.